Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, Jesus, du bist unser Morgenstern, an dir wollen wir uns orientieren. Von dir wollen wir Weisung empfangen und uns über dich freuen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns als deine Kinder ausgesucht hast und gerne uns führen und leiten möchtest, du uns gerne beschenken möchtest, du uns einfach einlädst, bei dir zu sein, uns einlädst, auch Gemeinschaft miteinander zu haben. Und bitte hilf jetzt beim Reden und uns allen beim Hören, dass wir hören, wie du willst, dass wir hören. Ja, danke, dass du dabei helfen kannst und gerne möchtest. Amen. Vor ein paar Jahren, da saßen wir mit einer anderen Familie kurz vor Weihnachten zusammen. Also wir haben gegessen und hatten Zeit zusammen. Und ich habe dann überlegt, wie man ein bisschen ins Gespräch kommen kann über Weihnachten. Und dann habe ich die Frage gestellt, habt ihr eine Weihnachtstradition? Als Antwort kam Fisch. Also ihre Weihnachtstradition ist es, Fisch zu essen. Und kann sein, dass Sie die Frage so verstanden haben, dass ich nur nach Essenstraditionen frage, weil wir auch gerade am Essen waren. Aber so richtig weiterführend war das Ganze nicht. So über das große Ganze von Weihnachten haben wir gar nicht geredet. Aber diese Begebenheit hilft heute als Einstieg in die Predigt. Weil wenn wir mal annehmen, das ist alles, was Weihnachten ausmacht. Eine schöne Essenstradition. Oder vielleicht auch mehrere schöne Traditionen. Haben wir damit schon das Ganze erfasst, worum es an Weihnachten geht? Nein, Weihnachten macht natürlich mehr aus. Und es geht mir heute Morgen aber nicht um die Bedeutung von Weihnachten, sondern um das große Ganze. Um das große Ganze einer Liebesbeziehung zu Gott. Und da ist auch Weihnachten natürlich nur ein Teil davon, aber nicht nur. Genauso wie auch der Fisch und das schöne Essen nur ein Teil von Weihnachten sind oder wenn überhaupt ein kleiner Teil von Weihnachten sind. Was Gott mit Jesus insgesamt vorhat, da gehört einiges dazu. Und auch was es für uns bedeutet, da gibt es viel zu sagen. Und das wird auch heute nicht alles in die Predigt passen, aber mal ein grober Überblick davon schon. Und der ganze Johannesbrief behandelt ja wirklich so ganz grundlegende und große Themen über Gott und über uns. Gottes Liebe zu uns und wie wir darauf reagieren oder reagieren sollen. Das hatten wir die letzten Wochen sehr viel ausführlich. Und heute kommt das Thema Liebe nicht mehr explizit vor, aber es steht noch voll im Hintergrund von diesem Text heute. Wie gesagt, das Thema ist das große Ganze einer Liebesbeziehung zu Gott. Und dazu müssen wir erstens glauben, um in diese Beziehung reinzukommen und glauben, um in dieser Beziehung zu leben. Wir brauchen zweitens den ganzen Jesus. Und es gibt drittens wunderbare Dinge, die uns dabei erwarten. Und wir starten mit dem ersten Punkt. Und mit Vers 4 aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und ich lese mal noch Vers aus dem vorherigen Abschnitt, Vers 19 aus Kapitel 4. Da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dann Vers 3 von Kapitel 5, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Und dann fängt es heute an mit Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer zu Gott gehört, überwindet die Welt. Der hat die Welt über die Welt gesiegt. Und Sieg gibt es nur, wo es Kampf gibt. Und das, was Johannes hier beschreibt, ist ein ständiger Kampf. Ein ständiger Kampf zwischen zwei unterschiedlichen Lebensweisen. Die Lebensweise nach Gott und die Lebensweise der Welt. Und die Lebensweise nach Gott, das hat Johannes den ganzen Brief über ausgemalt. dass man ehrlich vor Gott lebt, man ihm seine Schuld bekennt, dass man das auch machen kann, dass er dazu einlädt, offen dafür ist, dass man nach Heiligung strebt, dass man sich seine Liebe gefallen lässt, man seine Liebe annimmt und man dann genauso leidenschaftlich liebt, wie er es tut. Das ist die Lebensweise nach Gott. Die Lebensweise der Welt ist die Verneinung von all dem. Sie steht dem entgegen. Die Lebensweise der Welt will stattdessen die Oberhand gewinnen. Und diesen Sieg über die Welt und diesen Sieg für dieses Leben nach Gott, das gibt es nur durch unseren Glauben. Das ist der Sieg, unser Glaube. Johannes meint den wahren christlichen Glauben. Und dann fängt Johannes an, den Inhalt dieses Glaubens zu skizzieren. Vers 5. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also Johannes fragt rhetorisch, wer überwindet denn die Welt? Wen gibt es denn da? Er sagt, die einzige Möglichkeit ist zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Anders wirst du dieses göttliche Leben nicht haben. Jesus ist der einzige Weg. Alles andere sind Lebensweisen und Wege dieser Welt. Und die enden in dem, womit sie begonnen haben. Ohne Gott. Und damit ohne Licht, ohne Liebe und ohne Leben. Jesus ist der einzige Weg. Der Glaube an Jesus ist der einzige Weg, zu diesem Gott, zu ihm zu gehören und mit ihm zu leben. Also du musst an Jesus glauben und glauben, dass er der Sohn Gottes ist, wie es hier heißt. Und ich glaube, Sohn Gottes ist hier vor allem als Titel für den Messias zu verstehen, als Messias-Titel. Also man muss glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Heilsbringer ist. Und zwar mit den Eigenschaften, die er hat und mit den Absichten, die Gott dabei gefasst hat. Jesus ist der Sohn Gottes, das meint, Jesus ist der Messias, der Heilsbringer Gottes. Und Johannes wird das gleich noch weiter vertiefen, was das bedeutet. Hier halten wir aber erstmal das fest, was man glaubt, das hat Auswirkungen. Und wenn man glaubt, dass Jesus der eine Messias ist, der eine Sohn Gottes, dann gehört man zu Gott. Man wird hineingeboren in ein neues Leben, das jetzt nicht mehr gelebt wird wie bisher. Man lebt nicht mehr nach dem System und den Vorstellungen und den Verführungen dieser Welt, sondern man lebt nach Gottes Vorstellungen. Und das ist ein Leben, das darauf aufbaut, dass Gott diese Beziehung gewollt hat und dass Gott diese Beziehung ermöglicht hat und eingegangen ist. Und dieses Leben baut darauf auf, dass Gott diese Beziehung regelt und dass sich seine Liebe in allen Details des Lebens auswirkt. Wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, kommst du in diese Liebesbeziehung hinein und besiegst damit den Einfluss der Welt in deinem Leben. Was man glaubt, hat Auswirkungen. Das sehen wir hier. Und dann macht es einen Unterschied, wie entschlossen du glaubst. Wenn uns Gott befreit hat von der Welt, dann können wir sagen, ich will entschlossener glauben und ich will entschlossener leben. Ich bin nicht Opfer der Umstände. Dinge können sich verändern. Ich kann meine Lebensweise immer wieder gerade biegen. Und dann kann das auch für dich manchmal heißen, deinen inneren Schweinehund aktiv zu überwinden, indem du sagst, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist in mir das Sagen hat. Wir glauben nicht den Erzählungen, den Verheißungen oder den Stimmungsmachern der Welt. Wir glauben dem Messias. Wir fragen in allen Dingen zuerst ihn und wollen immer seinen Willen tun. Dazu eine Begebenheit aus meinem Leben. Ich habe die letzten Wochen bei mir festgestellt, irgendwie habe ich gerade kaum Gefühle. Also da waren kaum Empfindungen. Vieles schien einfach an mir vorbeizugehen, mich nicht wirklich zu tangieren und nichts löste so richtig was in mir aus. Also eine gewisse Trostlosigkeit oder Empfindungslosigkeit. Und ich fand das nicht gut. Also es waren, wenn es Gefühle waren, eher schwermütige Gefühle, traurige Gefühle. Ich fand das nicht gut, wusste nicht, was ich damit machen soll oder wo das herkommt. Ich habe Gott um Hilfe dafür gebeten, aber es passierte nichts. Gestern Abend bin ich die Predigt dann nochmal durchgegangen, ist meistens samstagabends, da dass ich das Hanna einmal halte und da gutes Feedback bekomme. Danach bin ich dann selber noch in Gedanken darüber gewesen und bin auch nochmal ins Gebet gegangen, bin ehrlich vor Gott geworden und habe mit ihm geredet und ich wusste immer noch oder grundsätzlich, nicht nur mit den Gefühlen, sondern auch irgendwie ein paar andere Sachen stimmen gerade nicht. Und dann kam es mir langsam. Ich würde sagen, er brachte mich drauf, er zeigte mir das. Moment, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang von den Gefühlen zu dem, wie ich aktuell lebe, zu dem, wie ich aktuell vor allem auch arbeite. Weil ich habe die letzten Wochen auch irgendwie weniger entschlossen gearbeitet und grundsätzlich weniger entschlossen gelebt. Also ich habe mich viel leichter ablenken lassen. Zwischendurch hier und da was nachgeschaut, war mit meinen Gedanken sonst irgendwo in der Weltgeschichte, war zerstreuter und nicht wirklich fokussiert auf meine Aufgaben, nicht fokussiert auf Gott und auf die Menschen um mich herum. So, und ich glaube, das hat was mit meiner Empfindsamkeit gemacht. Also ich glaube jetzt nicht, dass meine Empfindungslosigkeit eine Strafe von Gott war, sondern es war einfach eine natürliche Konsequenz aus meiner nicht so entschlossenen Lebensweise. Ich war zerstreuter, deswegen war ich dann auch nicht mehr angesprochener und nicht wirklich da, wo ich bin. Ich habe nicht entschlossen gelebt, nicht entschlossen gearbeitet und das letztlich, weil ich nicht entschlossen genug geglaubt habe, ja, Jesus ist der Messias und er hat mich befreit und das Leben mit ihm lohnt sich und ich kann Sachen angehen und die richtigen Sachen fokussieren. Was man glaubt, hat Auswirkungen. Wie man glaubt, hat Auswirkungen. Du musst grundsätzlich an Jesus glauben, um mit Gott überhaupt in Beziehung zu kommen. Und du musst auch entschlossen daran festhalten, an ihn zu glauben, um richtig in dieser Beziehung zu leben. Das war unser erster Punkt. Glauben, um in der Beziehung zu leben. Und im nächsten wird jetzt die Identität von Jesus noch genauer ausgeführt. Und da werden wir sehen, wir brauchen den ganzen Jesus. Der zweite Punkt, der ganze Jesus. Da heißt es in Vers 6, also wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Vers 6, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Also werden Sachen über Jesus gesagt, der Inhalt des Glaubens, das Bekenntnis wird ausgeführt. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Und dann wird er nochmal genannt, das ist Jesus, der Messias. Und dann deckt sich dieses Jesus Christus, also Jesus der Messias, mit dem Titel Sohn Gottes. Er ist der eine von Gott im Alten Testament angekündigte Gesandte, der kommt, um uns Menschen das Heil zu bringen. Und dann setzt sich Johannes mit denen auseinander, die damals etwas anderes über Jesus behaupten. Da gab es diese Irrlehre, die wir auch immer wieder hatten schon im Verlauf des Briefs, diese Irrlehre, die Gnosis oder irgendwelche Vorläufer davon, die damals im Umfeld der Gemeinde aktiv war. Und wahrscheinlich formuliert Johannes das hier so, wie er es formuliert, weil die eben nur behaupten, Jesus ist im Wasser gekommen. Das behaupten die Gnostiker. Aber Johannes sagt, nein, nicht, Jesus ist nicht allein im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Also er will betonen, dass Jesus auch im Blut gekommen ist. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht schon, okay, Wasser und Blut, ist ja echt merkwürdig. Und da gibt es auch verschiedene Interpretationen dazu, was genau mit diesen zwei Wörtern gemeint ist. Manche Ausleger sagen, Wasser und Blut stehen für die Geburt Jesu, weil das irgendwie bei der Geburt auch mit dabei ist, Wasser und Blut. Es steht für die Geburt Jesu und es geht hier um die echte Menschwerdung Jesu und das scheint dann auch zu dem, er ist gekommen, intuitiv zu passen. Aber diese Interpretation berücksichtigt gar nicht, warum Johannes das Blut nochmal nennt. und es damit bekräftigt. Daher ist es besser, und davon gehen hier auch die meisten Ausleger aus, zu sagen, das Wasser steht für Jesu Taufe und das Blut steht für Jesu Tod. Also durch beides ist er sozusagen hindurchgegangen. Er ist gekommen durch seine Taufe und gekommen durch seinen Tod. Diese zwei Sachen umrahmen seinen öffentlichen Dienst. Und beide Sachen kennzeichnen ihn als den Messias. Beides gehört zu dem, wie er Heil bringt. Und dann glaube ich, geht es hier bei Wasser aber auch nicht um seine eigene Taufe, sondern um die Tatsache, dass er selbst andere getauft hat, was wir im Johannesevangelium in einigen Stellen finden. Und da gibt es auch ein paar wenige Ausleger, die das meinen. Und sie meinen das unter anderem deshalb, weil auch was das Blut meint, also Jesu Tod, als eine aktive Handlung zu sehen ist. Also Jesus ist nicht einfach gestorben, sondern er sagt selbst, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selbst gebe es. Also er hat mit einer aktiven Handlung seine Lebenshingabe, die ihn als Messias kennzeichnet, Heil bewirkt. Und genauso hat er, indem er aktiv tauft, verdeutlicht, dass er Messias ist. Und er hat, indem er aktiv tauft, ausgemalt, worum es beim Heil geht. Also beide Sachen sind als aktive Handlung zu verstehen. Das Wasser meint, dass Jesus getauft hat, und das Blut, dass er sein Leben hingegeben hat. Und das passt dann wieder sehr gut zu dem, was wir über die Gnostiker wissen. Weil die waren der Meinung, es reicht, wenn du als Mensch besonderes Wissen über Gott und über die Welt hast. Dadurch wirst du heil und dadurch kommst du wieder mit Gott in Beziehung. Also es reicht, wenn Jesus uns ein paar Sachen gezeigt und gelehrt hat, Sachen, die man vorher nicht wusste. Das reicht. Und das passiert auch durch religiöse Handlungen, die einem durch das Erlebnis was Besonderes vermitteln. So meinte man. Also, dass man zum Beispiel auch durch die Taufe besondere Erfahrungen erlangt, man tieferes Wissen oder eine intensivere Gottesgemeinschaft bekommt. Und persönliche Erfahrung oder die Taufe als was Besonderes zu sehen, halte ich jetzt auch nicht für komplett verkehrt. Aber sie sagen, das allein wollte uns Jesus mitgeben. Wir müssen nur die richtigen religiösen Erfahrungen machen oder bestimmte Dinge erkennen. Dann sind wir mit Gott vereint und alles ist gut. Aber was sie nicht sagen ist, der Mensch braucht Vergebung von Gott. Und sie sagen nicht, dass Jesus das erkaufen musste. Und deshalb sagt Johannes, nein, Jesus ist ein Messias, der nicht nur tauft, sondern auch einer, der gestorben ist. Er ist gekommen im Wasser und im Blut. Jesu Tod ist ein absolut entscheidender Teil seines Wirkens. Warum? Weil dadurch Vergebung erwirkt wurde zwischen uns und Gott. Das allein kann die Beziehung zu Gott heilen und wiederherstellen, die seit dem Sündenfall zerbrochen ist. Der Messias musste leiden, er musste sterben, weil wir gesündigt haben. Sünde ist ein Problem. Sünde kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und es reicht nicht, wenn Jesus nur ein hervorragender Lehrer und genialer Religionsstifter war. Das verkennt, wie gravierend das Problem der Sünde ist. Wir haben mit dem allmächtigen und heiligen Gott gebrochen. Das geschah beim Sündenfall, 1. Mose 3. Und jede Sünde, jede weitere Sünde, die auch wir tun, zementiert diese Entscheidung von damals. Und da kommen wir nur raus, wenn jemand die Strafe zahlt, die für so ein Vergehen angemessen ist. Und was kann da reichen für so ein Vergehen? Was für eine Strafe oder was für eine Bezahlung ist da angemessen? Es kann nur der vollkommene Sohn Gottes sein, weil nur er wertvoll genug ist, um diese unschätzbar wertvolle Ehre Gottes wieder ins rechte Licht zu bringen. Er muss für uns sterben. Das ist der stellvertretende Sühnetod Jesu. Er macht mit seinem Tod wieder gut, was wir gegen Gott verschuldet haben. Und seine Auferstehung ist der Beweis, ja, er als Opfer reicht. Er besiegt Sünde, Tod und Teufel. Er tut das für uns und zur Ehre Gottes. Und das war damals umstritten, dass bei Jesus als dem Messias auch sein Tod entscheidend war. Und dass es umstritten war, das lag auch daran, dass das Neue Testament noch nicht so fest existierte, wie es das heute tut. Und auch nicht jeder einzelne Text des Neuen Testaments in jeder Gemeinde vorhanden war. Also man kann nicht davon ausgehen, dass jede Gemeinde so klar wusste oder nachschauen konnte, ach ja, hier haben wir doch den Augenzeugenbericht von Matthäus. Und dem können wir ja auch vertrauen, weil er mit Jesus unterwegs war. Und da steht doch, hat er doch aufgeschrieben, Jesus sagte, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Wir können nicht davon ausgehen, dass jede Gemeinde das so einfach nachschauen konnte. Und auch ob eins von den anderen Evangelien bei den Gemeinden, denen Johannes hier schreibt, schon vorhanden war, wir wissen es nicht. Vielleicht hatten sie bisher nur die mündliche Überlieferung der Apostel. Deshalb sagt Johannes hier noch, dass es auch das Zeugnis des Heiligen Geistes ist, dass Jesus gekommen ist im Wasser und im Blut. Der Heilige Geist leitet die Jünger in die ganze Wahrheit. Er half dabei, die biblischen Bücher zu schreiben. Der Heilige Geist inspirierte diese Texte, sodass immer deutlicher wurde, das und das, also das, was wir dann heute jetzt im Neuen Testament haben, das ist die Wahrheit über Jesus. Es wurde immer deutlicher oder es wurde dann schriftlich verpackt, sodass man es nachprüfen konnte. Es wurde immer deutlicher, er ist ein Messias, der neues Leben vorlebt, der neues Leben predigt, anbietet und der selbst dafür gestorben ist. Er ist gekommen durch Wasser und durch Blut. Und dann sagt Johannes weiter, diese drei sagen alle das Gleiche, Vers 7 und 8. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Also was die drei bezeugen, passt zusammen. Sie bezeugen Jesus als den Messias. Und zwar immer in bestimmter Hinsicht. Die Taufe sagt uns, der alte, sündige Mensch muss sterben. Und ein neuer, geheiligter Mensch muss geboren werden. Jesu Tod sagt uns, der alte, sündige Mensch muss sterben und ein neuer, geheiligter Mensch muss geboren werden. Und was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist deckt auf, wo wir sündigen. Er zeigt uns, dass uns das von Gott trennt und er wirkt in uns neues, geheiligtes Leben. Und er macht das alles, indem er uns immer und immer wieder auf Jesus verweist. Also Taufe und Tod Jesu passen zueinander und beides passt auch zu dem, was der Heilige Geist sagt und wirkt. Und das finde ich so wunderbar, dass die Inhalte des christlichen Glaubens in vielerlei Hinsicht miteinander so stimmig sind und so viel davon so nachvollziehbar miteinander verbunden ist. Und dann sagt Johannes in den nächsten Versen, okay, also das, was ich euch jetzt gesagt habe, das sind die Sachen, die Gott selbst so festgelegt hat. Vers 9 und 10. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Also Johannes sagt, das, was ich euch jetzt gesagt habe, das sagt Gott so über seinen Sohn Jesus. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Und dann meint dieses Annehmen von, das Annehmen des Zeugnisses von Menschen, das meint jetzt nicht, was er bis hierher erwähnt hat, sondern er meint auf grundsätzliche Art, wenn wir die Aussagen von Menschen normalerweise annehmen, also wenn wir uns als Menschen grundsätzlich Vertrauen entgegenbringen, sollten wir doch auch Gott vertrauen. Und Gott hat diese Dinge über seinen Sohn bezeugt. Er hat es bezeugt in der Geschichte, die die Apostel miterlebt haben. Und er hat es in den so erstaunlichen Aussagen des Heiligen Geistes bezeugt, die wir in der Bibel vorliegen haben. Die Inhalte der Bibel beanspruchen, göttliche Aussagen zu sein. Und die Beziehung zu Gott entscheidet sich daran, ob man diesen Inhalten glaubt, ob man die christliche Lehre annimmt oder nicht. Ob man eine Beziehung zu Gott hat, entscheidet sich am Glauben, was wir auch im ersten Punkt schon hatten. Und das hat dann immer auch eine subjektive Dimension. Weil da sagt Johannes jetzt weiter, das Zeugnis Gottes ist das, was er uns geschenkt hat. und was wir euch dann auch weitergeben. Oder in diesem Vers, Vers 10 hat er auch gesagt, dieses Zeugnis ist, wer glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Und dann jetzt noch Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also etwas Persönliches zu, ist was Persönliches, was Gott einem selbst gibt. Was Gott getan hat, das ist was man nicht mathematisch beweisen kann. Das heißt nicht, dass es auch trotzdem sehr, sehr gute Hinweise und Argumente gibt. Es heißt nur, Gottes Zeugnis annehmen hat immer was mit Erfahrung zu tun. Es ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten von Dingen, sondern es ist persönliche Begegnung und es ist Vertrauen. Und dann gehört es zum christlichen Glauben auch dazu, dass man glaubt, dass Gott dieses oder jenes auch in anderen gewirkt hat. Ich muss glauben, dass die Apostel die Wahrheit sagen und sie diese Sachen erlebt haben. Und dann kann ich aber auch selbst erleben, ihre Aussagen, die Aussagen der Bibel bewahrheiten sich. Und ich kann selbst mit diesem Gott Dinge erleben, kann selbst mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann ist es auch so, Glaube ist niemals zuerst eine Forderung. Es ist nicht so, dass du blind glauben musst oder unerfahren glauben musst. Der Glaube wächst. Er wächst aus der Liebe. Du sollst vertrauen, ja, aber Gott gibt dir Anhaltspunkte dafür und er zeigt dir seine Liebe, auf die du dann mit Glauben reagieren sollst. Der Glaube wächst aus der Liebe. Glaube ist niemals zuerst eine Forderung. Und wenn du das ernsthaft willst, Gott glauben, Gott fester glauben, und du dich danach sehnst, bitte Gott darum, bitte ihn immer wieder darum. Und dann kannst und wirst du erleben, wie sich die Dinge über Jesus und die Dinge aus der Bibel bewahrheiten. Und zwar alles, was geschrieben ist. Den verschiedenen Aspekten seines Dienstes kannst du ihn glauben und erleben, wie er sich bewahrheitet und zum Guten auswirkt. Auch die Sachen, die uns nicht leicht fallen zu glauben, und die Sachen, die uns schwer fallen zu glauben. Wir brauchen den ganzen Jesus. Weil dazu will Johannes die Gemeinden hier bringen, ihr braucht den ganzen Jesus. Und zu dem ganzen Jesus gehört das ganze Zeugnis, das wir über ihn in der Überlieferung der Apostel finden. Und es reicht nicht, nur einen einzelnen Aspekt seines Dienstes rauszunehmen. Man kann nicht einfach nur seinen Taufdienst rauspicken oder nur seine Lehre rauspicken, seine Gebote rauspicken, nur seine Ermutigung rauspicken oder nur seinen Sühnetod rauspicken. Alles für sich allein genommen macht nicht den ganzen Jesus aus. Wir brauchen den ganzen Jesus. Und ja, damals wurde Jesus Sühnetod geleugnet, aber sie haben ihn als Lehre bewundert. Ich glaube, heute gibt es beide Tendenzen. Also manchmal hat man da auch in die andere Richtung, als es damals war, eine Schieflage. Also dass man bei Jesus nur darüber nachdenkt oder irgendwie nur darüber geredet wird, dass er für uns gestorben ist. Also dann klingt es manchmal so, dass er eigentlich nur kam, um dann zu sterben. Viel mehr brauchen wir nicht von Jesus. Alles andere sagen uns dann ja Paulus und Co. So klingt das manchmal. Aber ich glaube, Johannes sagt hier, und die Bibel will uns dazu bringen, auch durch Jesu Dienst davor zeigt sich Jesus als der Messias. Also das gehört auch alles zu seinem Vorhaben in dieser Welt. Seine Lehre, seine Liebestaten. Damit wollte er etwas auslösen, nämlich vor allem eine Gemeinschaft, die selbst auch so lebt, wie er gelebt und gepredigt hat. Wer ihm nachfolgt, der ist an ihn gebunden und an seine Gebote gebunden, zum Beispiel auch an das Liebesgebot. Seine Lehre, seine Liebestaten, das alles ist Teil seines Wirkens und ohne das ist er nicht als Messias zu erkennen. Und ohne das hätte er auch nicht diese Art von Heil für uns erworben, das er aber erworben hat. Wir brauchen den ganzen Jesus. Und natürlich ist dann auch absolut entscheidend und absolut notwendig, dass er für uns gestorben ist. Und das gibt es leider auch, dass Christen das offen sagen, Jesu Tod hat nichts damit zu tun, dass Gott uns das Heil schenkt. Gott kann auch ohne Opfer, ohne Jesu Tod vergeben. Und ja, Gott kann uns einfach so vergeben, aber Gott kann nicht gleichzeitig gerecht sein. Seine Gerechtigkeit verlangt das Opfer. Und wenn Gott seine Gerechtigkeit und Ehre preisgeben würde, wäre das für uns, auch für uns kein wirkliches Heil. Warum wäre das für uns kein Heil? Weil Sünde immer noch Bestand hätte. Das Böse würde weiter existieren und das in alle Ewigkeit. Aber Gott wollte Sünde, Tod und Teufel vernichten, aber nicht uns. Dafür musste Jesus sterben. Und Halleluja, er ist gestorben. Und Halleluja, er ist auch auferstanden. Wir brauchen den ganzen Jesus und nicht nur den halben. Wir können nicht einzelne Sachen weglassen und ihn nur so sehen, wie wir ihn sehen wollen. Und dann will ich dich fragen, überleg mal, welche der beiden Sachen du tendenziell vernachlässigst oder welche von den beiden Seiten du tendenziell du überbetonst. Also denkst du bei Jesus nur daran, dass er gekommen ist, um für Sünde zu sterben und vergisst, was er auch alles gelehrt hat? Oder du weißt gar nicht so richtig, wie du mit manchen Aussagen von ihm umgehen sollst? Oder denkst du bei Jesus nur daran, dass er gekommen ist, um dir tolle und inspirierende Gedanken mitzugeben? Aber sein Sühnetod stört dich. Oder er ist für dich nur ein Anhängsel und eine wirkliche Bedeutung siehst du da gar nicht drin. Wir brauchen den ganzen Jesus. Ein halber Jesus kann uns nicht retten und ein halber ist uns einfach zu wenig. Pick dir nicht einzelne Sachen raus. Geh über unbequeme Aussagen von Jesus nicht einfach hinweg. Wo würdest du einfach nur Fisch antworten? Also über der Frage, habt ihr eine Weihnachtstradition? Ja, Fisch. Da gehört doch mehr dazu. Bei Jesus gehört auch mehr dazu als nur eine Sache. Wer ist Jesus? Letztlich musst du eine ganze Geschichte erzählen, um das zu beantworten. Du kannst ihn nicht mit einer Sache, nicht mit einem Wort oder mit einem Satz umfassend beschreiben. Da braucht es Zeit und Vertrauen. Um Jesus kennenzulernen, brauchst du Zeit und Vertrauen. Anders geht es nicht. Und auch von ihm weiterzugeben, das geht nur mit Zeit und Vertrauen. Der ganze Jesus. Das war unser zweiter Punkt. Wir wollen ihn so, wie er ist. Und das wollen wir auch, weil für uns selbst so viel daran hängt. Dazu kommen wir jetzt im dritten Punkt, was uns erwartet. Und dazu lese ich nochmal Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also wenn wir zu Gott gehören, haben wir ewiges Leben. Und dieses Leben ist in Jesus. Also es wird durch Jesus vermittelt, er selbst besitzt es und er gibt Anteil daran. Ganz am Anfang von dem Johannesbrief hat der Johannes schon mal gesagt, Jesus, er ist das ewige Leben. Sehen wir Jesus, sehen wir, was ewiges Leben ausmacht. Und ja, dieses Leben ist zeitlich ewig. Und das ist aber nicht nur, okay, diese Zeit wird irgendwann mal kommen und dann nicht mehr aufhören. Also mit dem Begriff ewigem Leben soll nicht nur etwas über die Quantität ausgesagt werden, sondern es soll vor allem etwas über die Qualität ausgesagt werden. Also das Wunderbare bei dem ewigen Leben ist der Kern des Ganzen, die Liebesbeziehung zu Gott. Jesus hatte diese Liebesbeziehung zu Gott. Jesus vermittelte diese Liebesbeziehung und die fängt auch für seine Nachfolger hier schon an und endet eben nicht mit dem Tod, sondern ist dann erst so richtig da. Darum geht es beim ewigen Leben, um eine Liebesbeziehung zu Gott, die über den Tod hinausgeht, aber schon jetzt anfängt. Und eben zu diesem Gott, der Liebe ist und der Licht ist, wie es Johannes die ganze Zeit über so ausführlich beschrieben hat. Mit ihm Gemeinschaft haben, mit diesem Gott, das ist die größte Herrlichkeit, die man sich vorstellen kann. Ewiges Leben ist das, wonach wir uns alle sehnen. Gott ist gut und das Leben bei ihm in der neuen Schöpfung wird ein Ort der reinsten Herrlichkeit sein. Und das ist eben dann für uns gegeben, wenn die Beziehung schon jetzt da ist, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es gibt kein Leben außerhalb von Gott, kein Leben getrennt von Gott, ohne Gott. Er ist das Leben, wie es sein soll, das Leben überhaupt. Hast du ihn, hast du das Leben, das ewige Leben. Und hast du ihn nicht, hast du das Leben nicht. Und dann der letzte Vers von heute, dieser Abschnitt, den wir jetzt heute hatten, den hat Johannes geschrieben, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wenn ihr Jesus habt, könnt ihr wissen, dass ihr das ewige Leben habt. Er ist das ewige Leben, so viel Herrlichkeit, so viel Liebe. Und das alles glaubwürdig und in sich stimmig bezeugt. Die Grundlage stimmt mit dem überein, wozu unser Leben da sein soll. Und wenn man an ihn glaubt, hat man das. Wenn man sich ihm anvertraut, dann hat man ihn, hat man diese Liebesbeziehung, hat man ewiges Leben. Johannes schrieb diese Verse, damit man das weiß. Glaube ich an Jesus, so wie er ist, dann habe ich alles und das für alle Zeit. Und deshalb will ich dich einladen, wenn du noch nicht an diesen Jesus glaubst, fang an zu glauben, sodass diese Verse hier auch für dich gelten. Öffne doch in dieser Advents- und Weihnachtszeit Jesus die Tür deines Lebens. Lass diese Weihnachtszeit eine Zeit der Freude für dich werden, indem du glaubst, Jesus ist als Gott Mensch geworden, um auch mir zu zeigen, wie man richtig lebt und auch um für meine Schuld zu sterben, damit ich ewiges Leben haben kann. Wenn du noch Fragen dazu hast oder nicht weißt, wie es danach weitergehen soll, sprich mich gerne an. Oder auch gerne jemand anderen hier aus der Gemeinde. Wir freuen uns davon zu hören, wenn du ganze Sache mit Jesus machst. Wenn du schon an Jesus glaubst, will ich dich ermutigen, entscheide dich doch in dieser Weihnachtszeit dazu, noch entschlossener an diesen Jesus zu glauben. Mit den verschiedenen Aspekten, die du bei ihm siehst. Entscheide dich noch entschlossener, ihm als deinem Herrn zu folgen. Noch entschlossener, ihn deine Probleme anpacken zu lassen. Entscheide dich, ihm noch entschlossener zu vertrauen und noch entschlossener, dich von ihm lieben zu lassen. Oder auch, wenn du schon mit Jesus lebst, du aber das Symbol der Taufe noch nicht angenommen hast oder es noch nicht so angenommen hast, wie es in der Bibel präsentiert wird, wo es bei der Taufe darum geht, man fängt an Jesus zu glauben, man übergibt ihm sein Leben und drückt das zeichenhaft durch die Taufe aus. Entscheide dich doch in dieser Weihnachtszeit dafür, dass du sagst, ich werde das aus Gehorsam tun. Ich will das symbolisch tun, mit meinem Herrn und Heiland sterben, den alten sündigen Menschen sterben lassen und zu einem neuen geheiligten Leben aufstehen. Ich tue das mit diesem Symbol, das er gegeben hat, weil ich an ihn glaube. Und dann ist die Taufe natürlich nicht das Einzige. Die Taufe würde ich nicht in Beziehung zu Gott bringen, aber die Taufe ist ein Erlebnis, eine wichtige Erfahrung im Glauben, weil es das Symbol ist, das diese Wahrheit so gut veranschaulicht und du doch in deinem Herrn folgst, der es selbst vorgemacht hat, sich taufen zu lassen, obwohl er es nicht nötig hatte. Entscheide dich, in dieser Weihnachtszeit an Jesus zu glauben oder entscheide dich fester, an ihn zu glauben. Gott segne dich dabei. Gott segne uns dabei. Amen. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und würde uns gern noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.